Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast Urs Meier galt als einer der weltbesten Schiedsrichter beim Fußball. Eine seiner gelben Karten ist mittlerweile sogar ein Museumsstück. Doch nicht immer waren die Fußballfans begeistert. Eine Zeit lang stand er sogar unter Polizeischutz. Wir werden heute Vormittag über die Momente sprechen, in denen Urs Meier Fußballgeschichte mitgeschrieben hat und natürlich auch erfahren, was er heute macht. Guten Morgen, Herr Meier.
Ja, guten Morgen.
War es denn für Sie ganz hilfreich, als Schiedsrichter Schweizer zu sein, weil es ja immer heißt, also die Schweiz neutral, und das kann ja als Schiedsrichter auch nicht schlecht sein?
Ja, Bellaretti hatte mal gesagt, das war glaube ich vor meinem ersten Weltmeisterschaftsspiel USA gegen Iran, eben der doppelt neutrale ist ja doppelt neutral, also Schweizer und Schiedsrichter, also mehr geht ja eigentlich gar nicht.
Es ist ja auch so, als Schiedsrichter bewahrt man natürlich einen kühlen Kopf oder versucht einen kühlen Kopf zu bewahren auf dem Spielfeld. Wie ist das, wenn Sie Privatspiele sich angucken? Wird es dann durchaus mal emotionaler oder sind Sie dann auch zurückgenommen schweizerisch?
Nein, um Gottes Willen, also da muss das raus. Also nee, also da, vor allem wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt und da irgendetwas passiert, was mir nicht so gefällt, dann kommen schon richtige Emotionen. Nein, auch in anderen Spielen, wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder wenn ich irgend sowas sehe, was ich das Gefühl habe, das hätten jetzt die Schiedsrichter sehen müssen oder die Assistenten, da ärgere ich mich. Aber auch sonst, Emotionen müssen raus.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Urs Meier, der als Schiedsrichter viele große internationale Fußballspiele gepfiffen hat. Eine anspruchsvolle Aufgabe, allein da den Überblick zu behalten. Obwohl der Fußball, der hat ja nur 17 Spielregeln. Sie sagen aber, eigentlich sind es für einen Schiedsrichter 18. Welches ist denn die 18. Spielregel?
Ja, das ist eigentlich die wichtigste, die 18. Spielregel. Aber das ist nicht nur im Fußball so, es gab auch in der Gesellschaft so. Das wäre der gesunde Menschenverstand. Und wenn man den nicht mehr einsetzt, wenn der nicht da ist, dann sind auch die anderen Regeln oft obsolet.
Also gesunder Menschenverstand heißt, wenn einem irgendwie was komisch vorkommt, dann sollte man dem auch Ausdruck verleihen, oder?
Ja, nicht mal das, einfach, dass man die Situation, dass man das gut anschaut, was passiert auf dem Feld, wie gehen die miteinander um, oder zum Beispiel, wenn du ein ganz, ganz faires Spiel hast, wo du genau weißt, hier braucht es zum Beispiel jetzt keine gelbe Karte, oder dass du da nicht irgendwo noch mit einer gelben oder mit einer roten Karte kommst. Da hat ja der Schiedsrichter sehr, sehr viel Möglichkeiten, oder? Das ist ja nicht nur die Regeln. Die Regeln sind da, es gibt Regeln, die kannst du nicht ändern. Aber es gibt so viele Interpretationsspielraum und da muss er sich drin bewegen können, der Schiedsrichter. Und das erwarte ich nicht nur von einem Schiedsrichter, das erwarte ich zum Beispiel auch von einem Polizisten, das erwarte ich von einem Behördenbeamten, dass er sich in diesen Möglichkeiten, die er hat, dass er da für die Menschen Entscheidungen trifft und nicht gegen die Menschen.
Was zeichnet denn sonst noch einen guten Schiedsrichter für Sie aus?
Ja, dass er natürlich Fußballverstand hat, dass er gerecht ist, dass er gute physische Voraussetzungen hat, aber vor allem eben, dass er den Menschen in den Mittelpunkt stellt und all diese Puzzlesteine eigentlich zusammen, die geben dann eben den guten Schiedsrichter. Ich sage auch viel lieber Spielleiter aus als Schiedsrichter, weil ein Spielleiter, der leitet und führt ein Spiel und pfeift nicht nur. Pfeifen kann eigentlich jeder, aber führen und leiten, das sind eben dann die Qualitäten, die eben ausschlaggebend sind.
Jürgen Klopp hat ja mal gesagt, Spielleiter oder Schiedsrichter wird man, wenn man kein guter Fußballer gewesen ist. Ist da was dran?
Ja, das hat er auch zu mir gesagt, logischerweise. Ja, hat natürlich recht gehabt bei mir, auf jeden Fall 100%, weil mein Anspruch war tatsächlich, dass ich mal international aktiv bin. Ich wollte ins San Siro-Stadion, weil das habe ich mit meinem Großvater, habe ich das schon in den 60er Jahren gesehen, wenn da AC Mailand oder Inter Mailand gespielt hat mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und ich wollte da rein. Ich wollte als Spieler für die Schweizer Nationalmannschaft gegen die Italiener in der 90. Spielminute das 1:0 erzielen. Mit einem Fallrückzieher, das war mein Traum. Und mit 14 Jahren habe ich realisiert, das wird nichts.
Sportlich wird schwierig, genau. Dann eben Schiedsrichter. Wie dann die Ausbildung war, darüber werden wir später noch sprechen. Im Augenblick wird ja relativ viel hier in Deutschland diskutiert über Schiedsrichterleistungen und vor allen Dingen auch über den Videobeweis, die Videoassistenten. Sie sind auch kein großer Fan vom Videobeweis, habe ich gelesen. Warum nicht?
Weil man immer das Gefühl hat, dass es die Wahrheit bringt, dass es die Wahrheit ist. Und das ist es eben leider nicht. Die Wahrheit liegt eigentlich auf dem Platz. Und warum sage ich das? Was braucht es, um eine gute Entscheidung zu treffen? Erstens mal Fußballverständnis, das habe ich vorher gesagt. Aber eigentlich, was das Wichtigste ist, dass du die Absicht erkennst. Und Absicht erkennst du nun mal in Fernsehbildern fast nicht. Mhm. Dann stimmen die Geschwindigkeiten nicht im Fernsehbildern. Die Distanzen stimmen nicht. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Wenn ich eine Aktion zwei, dreimal anschaue, wird sie immer brutaler. Also das heißt, im ersten Mal denke ich, ja, das könnte man auch gelb geben. Beim zweiten Mal ist es gelb, beim dritten Mal ist es orange, beim vierten Mal ist es klar rot. Und wenn ich das noch das fünfte Mal anschaue, dann ist es ein Mörder, der hat auf dem Platz gar nichts mehr verloren. Also was ist es jetzt, oder? Und das meine ich. Und wir müssen die Schiedsrichter besser ausbilden und dann treffen wir auch die richtigen Entscheidungen auf dem Platz.
Aber das ist interessant, dass Sie das so sagen. Also dass man am Fernsehbildschirm das vielleicht teilweise gar nicht so genau erkennen kann. Vielleicht können wir das gerade auch nochmal erklären. Also da sitzen diese Videoassistenten irgendwo in Köln, in einem Keller heißt es immer, und schauen sich eben diese Videobilder an von irgendwelchen Situationen, die so ein bisschen strittig sind, und die können natürlich da auch die Zeitlupe zum Beispiel durchlaufen lassen oder erkennen natürlich, würde ich jetzt denken, am Fernseher viel besser manchmal, ob jemand in einer Abseitsposition stand oder nicht. Und Sie sagen, nee, da kommt es zu Fehlinterpretationen.
Nee, bei Abseits jetzt nicht unbedingt. Abseitsentscheidungen sind natürlich Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Tor, Nicht-Tor ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Da bin ich auch total in der Führung gewesen, wo wir das mit der FIFA im Prinzip aufgegleist haben, dass es diese Tor Technologie gibt. Da war ich total, habe ich gesagt, wenn wir das Problem lösen wollen, dann gibt es nur die Technik. Aber das ist schwarz-weiß. Was ich jetzt sage, das sind die Entscheidungen Foulspiel, Handspiel, kein Handspiel, rote Karte, keine rote Karte und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, wo wir im Graubereich liegen, wo wir es so oder so interpretieren können, wo eben wichtig ist, dass du weißt, ist es jetzt Absicht dahinter? Was ist es für eine Geschwindigkeit? Was ist es für eine Distanz gewesen? All diese Elemente, die hast du auf dem Platz, spürst du die? Oder was hat das Spiel für eine Chemie? Und da kann mir keiner helfen in Köln, weil der hat mit diesem Spiel keinen Bezug. Also wie soll der einen Bezug haben zu Dortmund gegen Bayern, wenn der in Köln sitzt?
Wobei, wenn Sie Handspiele ansprechen, glaube ich, Fußballregel, FIFA-Regel Nummer 12, und das ist ja in ewiger Grundlage für Diskussionen, war es jetzt Absicht, war es jetzt nicht Absicht? Und Sie sagen, ich muss das irgendwie fühlen, aber wie fühle ich das?
Handspiel ist eigentlich immer etwas ganz Einfaches, eben Absicht oder keine Absicht, natürliche Bewegung oder unnatürliche Bewegung. Wenn ich aber als Schiedsrichter nicht weiß, was eine natürliche Bewegung ist, ja, wie soll ich dann einen guten Entscheid treffen? Also ich muss schon wissen, was meine Arme machen, wenn ich zum Beispiel in einen Luftkampf gehe. Wenn ich das aber nicht weiß, weil ich schon lange nicht mehr Fußball gespielt habe, ja, dann habe ich natürlich da ein Manko und dann kann ich eben auch nicht eine saubere Entscheidung treffen. Ist es jetzt ein absichtliches Handspiel? Ist es ein unabsichtliches Handspiel? Das müsste man selber erfahren. Und darum habe ich gesagt, wenn ich mit den Schiedsrichtern arbeiten würde, ich würde mit denen genau das machen. Die müssten Kopfbälle machen, die müssten in den Slide-Tackling gehen, die müssten genau diese Situation machen, wo die Arme weggehen vom Körper. Dann würden wir das aufnehmen im Video und dann würden sie sich selber sehen. Und auf einmal würden sie sagen, aha, das ist ja normal, dass der Arm dahin geht. Aha, ja, dann ist es ja auch kein absichtliches Handspiel. Ja, genau. Dann müsste ich auch keinen Elfmeter geben. Genau. Und das haben wir leider nicht
momentan. Also wäre das jetzt ein Angebot von Ihnen an dieser Stelle, vielleicht hier das deutsche Schiedsrichter- und Schiedsrichterinnenwesen mal ein bisschen wieder neu aufzustellen?
Ja gut, der Steilpass wurde ja von Manuel Gräfe gespielt.
Ehemaliger Kollege, der genau kommentiert hat, Sie wären der richtige Mann, das jetzt mal in die Wege zu leiten.
Ja, ich glaube, das deutsche Schiedsrichterwesen ist sicher nicht schlecht aufgestellt. Da gibt es ganz, ganz viele gute Leute, auch in der Führung. Das Problem ist einfach, was mir wirklich etwas fehlt, ist diese Bereitschaft zur Professionalisierung, dass man wirklich mal professionelle Schiedsrichter hat, professionelle Struktur hat, auch in der Führung, dass man wirklich Strukturen hat, wo man sich regelmäßig trifft, wo man mit ehemaligen Profisportlern zusammenarbeitet, die einem zeigen, wie das geht. Was macht ein Stürmer? Oder was macht der Verteidiger? Was macht der Torhüter? Wie denken die? Und wenn ich mal in die Köpfe von diesen Leuten komme, dann merke ich auch, aha, es geht in diese Richtung, es geht in diese Richtung. Und da bin ich bereit für die Entscheidung. Da werde ich nicht überrascht. Dann begreifen wir den Fußball. Da müssen wir viel mehr arbeiten.
Nicht oft wurde an den Entscheidungen meines Gastes Urs Meier auf dem Spielfeld beim Fußball gerüttelt. Er war als Schiedsrichter sehr respektiert, hat aber auch durchaus dramatische Momente erlebt. Einer war bei der EM 2004 in Portugal, 89. Minute im Spiel Portugal gegen England, stand 1:1. Da schießt Saul Campbell für England das vermeintliche Siegtor. Dieses Tor hat aber Urs Meier nicht gegeben, weil er vorher einen Foul von John Terry an Portugals Torwart Ricardo gesehen hat. Danach ging es dann ins Elfmeterschießen und Elfmeterschießen geht meistens für England nicht gut aus. Das war in dem Fall auch so. Wie haben Sie damals diese Situation erlebt?
Also ich war bereit für diese Situation natürlich. Es war in der 90. Spielminute tatsächlich, also Eckball von der linken Seite von Beckham. Und wenn er etwas gut kann, sind natürlich Freistöße schießen. Also ich wusste, es wird nochmals gefährlich. Natürlich auch mit Saul Campbell, dass der da kommt. Ein Riesenverteidiger, der natürlich immer für Unruhe sorgt. Auf jeden Fall, der Ball kam dann in den Strafraum, ging an die Querlatte, kam von der Querlatte zurück. Und dann sah ich diesen Saul Campbell, wie er da aufstieg. Der gefühlt war der 3 Meter in der Luft. Und ich hatte aber dann auch, wie soll ich sagen, ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Aber ich wusste nur, es stimmt nicht. Das Bild stimmt nicht. Das heißt, die Hand des Torhüters von Ricardo, die war nicht in der Zone des Kopfes von Campbell. Die war nicht da. Es war keine Hand da. Und da wusste ich, irgendwas stimmt nicht und habe automatisch instinktiv eigentlich gepfiffen, aber ich wusste im Prinzip nicht, wer hat das Foulspiel gemacht, was war überhaupt geschehen.
Das ist spannend, vor allem wenn Sie beschreiben, diese Situation noch heute so genau beschreiben können. Ist das, weil sich dieser Moment so eingebrannt hat oder weil Sie sich im Nachhinein die Situation jetzt so oft angeguckt haben, dass Sie das so genau wissen?
Es ist ein Teil meines Vortrages geworden natürlich, den ich sehr, sehr oft mache. Und da geht es tatsächlich eben um diese Entscheidung, dass man eben Entscheidungen eben auch aus dem Bauch heraus, dass wir gerade in der Wirtschaft, ist es ja oft so, dass wir nur Entscheidungen treffen, die man nachvollziehen kann, die man mit Fakten belegen kann, oder? Und das ist eben nicht immer richtig. Vor allem, wenn man viel Erfahrung hat. Nochmals, wenn man keine Erfahrung hat, dann kann man nicht aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Also das wäre ja Blödsinn. Aber wenn man richtig Erfahrung hat, kann man oft nicht belegen, warum. Du siehst die Situation und der Verstand kann das gar nicht so schnell abarbeiten, wie bei mir jetzt zum Beispiel, was war. Oder ich habe es ja nicht genau gesehen, dass eben der Terry den Arm über der Schulter hatte von Ricardo. Das hat man erst mit der Hintertorkamera hat man das schlussendlich gesehen. Das hat aber niemand auf dem Feld gesehen, das hat schon niemand gesehen. Terry wusste es wahrscheinlich selber, was er gemacht hat, aber alle anderen wussten es nicht, inklusive von mir. Ich wusste es nicht. Also als dann später Campbell zu mir kam, habe ich nur zu ihm gesagt, du hast kein Foulspiel gemacht. Da sagt er, wer? Sag ich, das weiß ich auch nicht, aber du nicht.
Und vor allen Dingen die englischen Fans, die haben es ja auch im Nachhinein nicht gesehen oder nicht sehen wollen und nicht eingesehen. Danach ist richtig, was bei Ihnen abgegangen, würde man jetzt einfach mal so ein bisschen dahin sagen. Sie haben, glaube ich, alleine 16.000 Mails bekommen.
Ja gut, die 16.000 Mails, die waren morgens um 9 Uhr schon auf dem Account. Also wenn wir den nicht gelöscht hätten, diesen ganzen Account, wären es weit über 500.000 geworden. Also das war eine Riesenkampagne, die gelaufen ist. Da gab es Fluggesellschaften, da gab es Radiostationen, da gab es auch was für große Firmen, die dazu aufgerufen haben, dass man Protestmails mir schickt. Also meine Adresse wurde bekannt gegeben.
Sie mussten, Ihnen wurde gesagt, jetzt tauch mal lieber ab, du bekommst Polizeischutz. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Also das ist doch beängstigend.
Ja, es hieß sogar, ich soll in Portugal bleiben, ich soll nicht in die Schweiz zurückkommen, weil man mich da nicht beschützen könne. Und als ich dann eben zurückgekommen bin, haben sie mich mit Polizeischutz abgeholt und ich musste dann untertauchen. 10 Tage wollten sie, dass ich da mich verstecke. Ich war dann auch 7 Tage im französisch sprechenden Jura, in einem ganz kleinen Ort, wo niemand, also auch nicht mal meine Familie, wusste genau, wo ich war. Und ja, das war schon speziell, ja.
Das war 2004, habe ich ja gerade gesagt, auch das Jahr, wo Sie dann altersbedingt aufgehört haben, als Schiedsrichter zu arbeiten. Waren Sie dann nach der Erfahrung ganz froh?
Nö, eigentlich nicht. Also im Nachhinein muss man immer sagen, ja, das, was einem in dem Moment vielleicht als sehr negativ rübergekommen ist, weil es hat mich natürlich dann auch das Europameisterschaftsfinale gekostet, weil die UEFA, und das ist eigentlich das ja, für mich das Schlimmste gewesen da, dass die UEFA als mein Arbeitgeber damals dass die nicht hinter mir gestanden sind, dass die da keine Stellung bezogen haben, dass die mich nicht geschützt haben, notabene bei einem richtigen Entscheid, oder? Weil dieser Entscheid ist nachher ins Regelbuch der deutschen Schiedsrichter reingewandert, als eben positives Beispiel, wie man eben so eine Situation lösen soll. Und die UEFA hat nichts gemacht, die hat mich 3 oder 4 Tage im Regen stehen lassen. Und das war eigentlich die schlimmste Erfahrung. Und aber nein, im Nachhinein, ich habe dann auch der UEFA gesagt, gebt mir wieder Spiele in England. Also ich wollte eigentlich nachher wieder in England Spiele haben. Die haben aber den Mut nicht gehabt, mich nach England zu schicken. Ich wäre gegangen. Und eben ein halbes Jahr später war dann eben die Alterslimite war da. Ich musste aufhören und da war es einfach Schluss. Also ich wusste ja, dass es irgendwann mal Schluss wäre. Also ich hätte eigentlich schon während der Europameisterschaft, nach der Europameisterschaft, hätte ich eigentlich den Schlussstrich gezogen. Und weil das mit England passiert ist, habe ich dann gesagt, nein, so kannst du nicht aufhören, also mach mal ruhig noch ein halbes Jahr weiter. Und aber keine Minute habe ich bereut.
Wie ist das eigentlich, also gerade wenn man jetzt so ein dramatisches Spiel hat, vielleicht ganz so aufregend muss es nicht sein, aber ist es für Sie als Schiedsrichter relevant, ob ein Spiel jetzt besonders spannend, besonders dramatisch ist oder spielt das eigentlich keine Rolle?
Nein, im Gegenteil. Also umso dramatischer, umso spannender ein Spiel ist, umso eigentlich so einfacher ist es für einen Schiedsrichter, so ein Spiel zu leiten. Weil die Spieler sind dann auch wahnsinnig konzentriert auf ihr Spiel. Die haben eigentlich gar keine Zeit, mit dem Schiedsrichter zu hadern, zu diskutieren. Und nein, du merkst es auch als Schiedsrichter, dass es einfach hin und her geht und da eine Situation hast. Hey, das gibt es ja nicht schöner. Sondern dieses Spiel, gerade England gegen Portugal, das war natürlich eines meiner besten und schönsten Spiele, die ich überhaupt geleitet habe. Der hat ja alles drin gehabt. Also dieses Spiel alleine könntest du ein Buch schreiben mit all diesen Geschichten. Also nein, das war wow. Ich habe immer so gerne solche Spiele gehabt.
Und es fühlt sich fast so an, als würden Sie heute noch eine kleine Gänsehaut bekommen, wenn Sie darüber reden.
Ja, weil es eben genau dieses Spiel war. Und ich glaube eben nochmals, wenn ich dieses Spiel nehmen würde und jetzt würde es nur noch den Videoschiedsrichter einsetzen, jetzt kommen wir wieder zum Videoschiedsrichter, der würde diese ganze Dramatik dieses Spieles einfach zum Teil kaputt machen. Und darum ist es eben so genial, dass du solche Spiele hast, wo man dann eben auch über solche Situationen diskutieren kann.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem ehemaligen Fußballschiedsrichter Urs Meier. Wie viele Kinder hat er auch schon als Kind von einer Fußballkarriere geträumt, ist dann aber erstmal in Richtung Kunstturnen gegangen, also ein sportlich etwas anderer Weg. Wie kam es dazu? Warum erstmal Kunstturnen?
Ja, weil ich einen Vater hatte, der Fußball absolut nicht geliebt hatte. Ich würde sogar sagen, der hat ihn gehasst. Ich bin aber in einem Dorf aufgewachsen, wo tatsächlich niemand in den Fußballverein gegangen ist. Also in diesem Dorf, wir hatten einen Fußballverein, aber die waren alle von außerhalb. Mhm. Also die Würenloser, das ist eine kleine Gemeinde bei Zürich mit 5'000 Einwohnern, die sind in den Turnverein. Wir hatten 2 Turnvereine. Der eine hieß ETV, das war der eidgenössische Turnverein. Da waren die evangelischen Teilnehmer, also die Reformierten. Und die Katholischen waren im KTV,
das war
im katholischen
alles noch streng,
Turnverein.
Streng getrennt.
Ja, natürlich, ja. Und ich war reformiert, also ging ich in diesen ETV und habe dann eben, wie gesagt, Kunstturnen. Ich musste eigentlich den Traum meines Vaters verwirklichen. Im Nachhinein nochmals, auch das hat mir immer wieder geholfen. Ich glaube auch heute noch, ich wusste immer, was eine natürliche Bewegung ist. Wenn du Kunstturner bist, dann weißt du, wo die Arme hingehen bei einem Überschlag, ja. Bei einem, keine Ahnung, was du auch immer machst. Du weißt, was die Arme machen, was natürlich und was unnatürlich ist. Und darum wurde es mir immer einfach gemacht, wenn ich solche Situationen zu analysieren hatte.
Also Sie waren ja auch nicht erfolglos. Sie haben es dann in die Regionalauswahl immerhin geschafft oder auf Regionalebene geschafft, sind dann aber trotzdem zum örtlichen Fußballverein, ich glaube im Alter von 12. Was hat dann der Vater dazu gesagt, wenn er jetzt überhaupt gar kein Fußballfan gewesen ist?
Ja, der hatte dann langsam nichts mehr zu sagen, weil meine Mutter hat sich dann auch dann irgendwann von ihm getrennt. Zwar erst etwas später, aber man hat dann das schon gemerkt. Er ist dann, war nicht mehr so präsent, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann einfach gesagt, jetzt ist gut. Also mit 12 war ich dann auch so weit, dass ich gesagt habe, jetzt ist genügt das mit dem Kunstturnen. Ich wollte es dann noch im Trampolinspringen versuchen, aber das war dann auch nicht die Sportart. Nee, es war immer Fußball. Fußball, die natürlich meine Leidenschaft war, und dann endlich in den Fußballverein mit 12 Jahren.
Ja. Es gab dann aber trotzdem noch was anderes in Ihrer Jugend, und zwar waren Sie in einer Gang. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich auf die Schweiz drauf gucke und da wirkt für mich immer alles so friedlich, wie bitteschön geht es dann in einer Schweizer Gang zu?
Ja, die ging auch sehr, sehr friedlich zu. Also ich meine, es war so eine Dorfgang halt, also wie das halt so ist. Und in dieser Gang, das war so eine Moped-Gang eigentlich. Ja. Und
Töffli, dann, sagt man Töffli, auf genau, Schweizerdeutsch. Ne?
Genau, so die kleinen Töffli, die waren da so Zweigang, so wie hießen die, Puch gab es da zum Beispiel oder Carrera und so weiter und so fort. Ja. Da haben wir halt die frisiert, dass sie schneller gefahren sind. Dann haben wir dann natürlich solche langen Gabeln gemacht, wie bei dem Easy Rider Filmen und so weiter. Und die Lenker natürlich nach oben und spezielle Sättel und alles Mögliche verchromte.
Und Sie haben sogar mal einen Töffli geklaut, müssen wir an der Stelle auch berichten.
Ja, das ist sicher nicht mein Höhepunkt in meinem Leben. Ja, ich habe dir dann einen Töffli geklaut und ich hatte so ein schlechtes Gewissen dazumals. Ich hatte dann den Rahmen, wo man es ja erkennen kann, dass er geklaut wurde. Das war das der einzige mit den Nummern dran oder Nummern Einstand. Den habe ich dann in den Bach geschmissen oder auch wahnsinnig clever in den Bach zu schmeißen, der ungefähr nur 20 cm tief ist. Naja, gut. Also auf jeden Fall habe ich aber so ein schlechtes Gefühl gehabt damals, dass ich gesagt habe, das werde ich in meinem Leben nie mehr machen. Ich habe es ja natürlich dann auch nie mehr gemacht, aber auch sonst nie mehr was gestohlen. Und das ist ja auch immer etwas, was ich sage, aus den größten Fehlern, die man macht, lernt man meistens am meisten. Und darum ist es oft auch wichtig, dass man gerade jungen Menschen auch die Möglichkeit vielleicht gibt, mal einen Fehler zu machen. Oder? Und man muss Fehler machen im Leben, dass man wahrscheinlich einen Schritt weiterkommt. Und das war einer von meinen größeren Fehlern. Ja.
Sie hatten ja dann auch den Sport, der hat Sie wahrscheinlich dann auch so ein bisschen stabilisiert. Und dieser Traum, dann Schiedsrichter zu werden, weil Sie auch gesagt haben, ja, irgendwann habe ich festgestellt, also ich werde es nicht auf die Weltbühne als Fußballer schaffen, aber möglicherweise als Schiedsrichter. Und Sie wussten schon mit 18, als Sie diese Ausbildung angefangen haben, ich will 1998 die Fußball-WM oder Spiele bei der Fußball-WM pfeifen.
Ja, das war tatsächlich so beim ersten oder zweiten Schiedsrichterlehrgang, den wir hatten, kriegte ich einen Fragebogen in die Hand gedrückt. Da hieß es, was ist dein Ziel? Und da habe ich kurz überlegt und wollte zuerst schreiben 2002. Habe ich gesagt, nee, 2002, ich kann es auch 1998 schon schaffen. Und habe dann hingeschrieben, als Fußballschiedsrichter an der Weltmeisterschaft 1998 tätig zu sein. Das war dann mein klares Ziel. Also ein Ziel 21 Jahre in die Zukunft. Und natürlich habe ich auch Etappenziele mir angelegt. Wie lange braucht es, bis ich in der obersten Liga in der Schweiz bin, wann muss ich auf der FIFA-Liste sein und so weiter und so fort. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es geschafft.
Sie haben es geschafft und das ist aber dahin wirklich eine krasse Ochsentour, oder?
Nein, solange dass es immer vorwärts geht, dass es ja immer aufwärts geht, ist das ja eigentlich nicht so tragisch. Also es wird ja immer dann erst tragisch oder es wird dann schwierig, wenn es natürlich nach unten wieder geht, wenn es zurückgeht und dass du dann nochmals wieder Kraft aufbringen musst, um dieses Ziel zu erreichen. Und bei mir war es ja so, dass ich eigentlich bis 1993 lief bei mir alles eigentlich genau nach Etappenfahrplan. Oder? Und 1993 war es dann so, dass ich vom Schweizer Fußballverband den Brief erhalten habe, dass sie mir gratuliert haben, dass ich neuer FIFA-Schiedsrichter bin und dass die FIFA diesen Brief aber anscheinend nie erhalten hat und sie dann einen anderen Schweizer als FIFA-Schiedsrichter nominiert hatten, der nicht auf der Liste ist, der Schweizer. Also es war dann so eine FIFA-interne Geschichte. Also sie haben dann den nachmaligen Generalsekretär haben sie zum FIFA-Schiedsrichter gemacht, weil das gut gepasst hat, natürlich als Generalsekretär, dass er FIFA-Schiedsrichter war, haben sie den mir vorgezogen. Und da war ich tatsächlich so das erste Mal. Ich war dann froh, dass ich nichts gesagt habe in der Presse und zu den Medien,
weil es dann doch noch geklappt hat.
Weil nachher hat die FIFA mich dann ein Jahr später eigentlich überraschenderweise auch dann wieder auf die Liste genommen. Und dann hat es noch geklappt für die Weltmeisterschaft 98. Oder weil es war dann schon verdammt eng, nur 4 Jahre Vorlauf für eine Weltmeisterschaft zu haben. Aber eben, wie gesagt, ich habe dann im 97 schon ein Champions League Halbfinal gekriegt mit Manchester United gegen Dortmund. Und dann im 98 die Nomination für diese Weltmeisterschaft.
Aber wie ist dann auf einmal dieses Gefühl, die ganze Welt guckt zu, bei der Champions League wahrscheinlich auch schon mal, aber da fühlt man sich dann doch auf einmal total unter Beobachtung. Ich würde mich unter Druck fühlen. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das ist das Problem, dass man eben diesen Druck nicht annehmen soll, oder? Also wenn ich jetzt da beginne, oh, wer schaut da alles zu und was alles da passieren könnte und wenn ich natürlich diese Ängste in mir aufsauge, ja, dann habe ich noch ein Problem, dann bin ich nicht mehr ganz frei, dann bin ich vielleicht gehemmt, wenn ich da rausgehe. Das war für mich eigentlich nie das Thema, nö. Ich habe immer das versucht, ganz zu relativieren. Ich habe immer gesagt, da spielt Weiß gegen Blau oder Weiß gegen Rot und das habe ich schon oft gepfiffen und wo ist das Problem, also ich kann das, meine, ja, und da bin ich eigentlich immer mit positiven Bildern rausgegangen und habe da gar nie mehr überlegt, wie viele Zuschauer sind jetzt da im Stadion oder wie viele Zuschauer sind am Fernsehen, nee, also um Gottes Willen, immer mit positiven Bildern und das war mir eigentlich immer egal.
Nun ist ja Fußballschiedsrichter auch kein Job, den man jeden Tag macht. Sie haben auch einen ganz normalen Beruf gehabt. Was haben Sie sonst gemacht neben dem Fußballfeld?
Ja, ich bin gelernter Kaufmann, hatte dann irgendwann mal das Gefühl, dass ich international Schiedsrichter werden kann, dass ich da auch Erfolg haben werden kann, muss ich mich selbstständig machen. Es kann nicht sein, dass ich irgendeinen Chef habe, den ich fragen muss, darf ich jetzt nach Madrid? Und der sagt, ja nee, warst du letzte Woche schon in München, jetzt musst du schon wieder nach Madrid. Also da wusste ich, das geht nicht. Also habe ich mich dann selbstständig gemacht, ich war mal bei Miele angestellt, habe gesagt, okay, dann mache ich auf Haushaltgeräten, mache ich mich selbstständig und das war so mein Job. Und das hat mir den Rücken immer frei gehalten. Natürlich auch für meine Tätigkeit als Schiedsrichter.
Aber so eine Selbstständigkeit ist natürlich auch mit Stress verbunden. Dann am Wochenende die Fußballspiele. Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein ganz schönes Jonglieren gewesen, weil Privatmensch möchte man ja zwischendurch auch nochmal sein.
Ja, aber das ist ja das ganz große Problem, das ich hier heute immer noch anspreche, weil wir haben ja immer noch nicht die richtige Professionalisierung. Und das ist ja genau das Problem. Irgendetwas leidet, also entweder leidet die Leistung als Schiedsrichter, es leidet die Familie, meistens dann vielleicht mit Trennungen, mit Stress. Das wiederum hat auch wieder einen Einfluss auf die Schiedsrichterleistungen. Wir bräuchten endlich Profi-Schiedsrichter, die sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und das ist nun mal in dieser Zeit dann halt die Schiedsrichterei und die Familie.
Wie ist das denn eigentlich, als Sie damals auf dem Spielfeld standen, gab es da zwischendurch oder vielleicht nicht während Sie auf dem Spielfeld standen, sondern vielleicht davor oder danach dann auch mal so Versuche, Sie da irgendwie zu beeinflussen?
Ja, natürlich gab es das früher sehr oft und zwar bis 1997 war das eigentlich so. Da wurden wir noch von den Vereinen betreut. Das heißt, wenn du ein Spiel hattest, war immer der Heimverein, war auch dein Betreuer. Also du bist meistens im zweitbesten oder mindestens im drittbesten Hotel der Stadt untergebracht worden. Und dann hat man natürlich auch immer wieder versucht, ein schönes Programm für dich zu machen, hat dir auch versucht, irgendwo ein schönes Geschenk zu machen oder je nachdem, wo du warst, vielleicht eine schöne Uhr oder ein schöner Anzug. Oder
ist irgendwas. Die dann da so rübergeschoben worden? Nee, lag das, die auf ihrem Bett? Oder?
Ja, das eben. Ich keine Ahnung, wo das lag. Mir musste immer Nein sagen. Ich hatte immer wieder gesagt, nein, nein, einfach nein. Und das war bis 1997 und dann hat man die ganzen Regularien hat man verändert und dann wurden wir nicht mehr von den Vereinen betreut, sondern von neutralen Personen, also von Schiedsrichtern, Ex-Schiedsrichtern, die mit dem Club nichts zu tun hatten. Und ab dann hatten wir endlich Ruhe. Und vorher war es immer ein Stress, um Nein zu sagen. Und natürlich gab es auch Schiedsrichter, die haben halt vielleicht irgendwas mitgenommen. Und das Problem ist ja immer wieder, auch bei Geschenken, die vor einem Spiel abgegeben werden, ja, die beeinflussen dich halt dann schlussendlich vielleicht schon, ob du diesen Elfmeter gibst oder ihn nicht gibst und so weiter und so fort. Aber nochmals, Gott sei Dank, Fußball, würde ich mal jetzt sagen, seit 1997, und das ist schon eine lange Zeit, ist da sauber geworden, vor allem im internationalen Bereich oder auch im nationalen Bereich. Und das ist gut so.
Sie haben vorhin schon erzählt, heute halten Sie Vorträge, zum Beispiel bei Firmen, geben Veranstaltungen. Da geht es dann immer darum, wie man Situationen schnell erfassen kann, um dann eben auch schnell zu entscheiden. Genau das, was natürlich ein Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin auf dem Feld auch machen muss. Wie trainiert man das denn aber?
Ja gut, es geht nicht nur um das, es geht natürlich auch um Persönlichkeitswerte. Was braucht man für einen guten Entscheid? Wie geht man mit Entscheidungen um? Wie geht man auch mit Fehlentscheidungen um? Und wie lernt man das? Ja, es gibt tatsächlich viele Personen, und das habe ich auch erlebt, als ich mal eine Politikerin dabei hatte, die gesagt hat, ich kann nicht entscheiden. Sage ich, ja, du bist Politikerin, du musst entscheiden. Oder? Und einfach mal den Leuten aufzeichnen, in welchen Funktionen, was man von ihnen erwartet. Und einer meiner Kernsätze ist, dass eben keine Entscheid auch ein Entscheid ist und wir nicht nur für das verantwortlich sind, was wir tun, sondern eben auch für das, was wir nicht tun. Und gerade Politiker, die nicht handeln, die etwas nicht entscheiden, das gibt immer wieder eine Auswirkung. Ob das jetzt Umwelt ist oder irgendwas anderes ist, das hat immer eine Auswirkung. Und durch das sind sie auch verantwortlich für das. Und wenn man da mal sich bewusst ist, ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss irgendwo was hingehen, dann trifft man in der Regel auch eine Entscheidung. Und einer, der nicht entscheiden kann, muss mal irgendwann beginnen. Er muss mal beginnen.
Ist es genau das, was Sie ja gerade schon ein bisschen beschrieben haben, was einen hemmt, dass man eben Angst vor den Konsequenzen dieser Entscheidung tatsächlich dann auch hat, ne?
Natürlich, das ist ja immer wieder, warum entscheidet man nicht? Weil man Angst hat. Aber warum, vor was hat man denn Angst, oder? Wird es dann besser, wenn man nicht entscheidet? Ich mache in meinen Vorträgen dann zwei Beispiele von einer Bürgermeisterin und von meinem Entscheid von England-Portugal. Ja, was wäre passiert, wenn ich mich nicht entschieden hätte bei England-Portugal?
England wäre glücklicher gewesen.
Genau. Aber die Bilder hätten nachher bewiesen, dass ich einen Fehlentscheid gemacht hätte. Das hieß, dass nachher die ganze Weltöffentlichkeit, sogar die Portugiesen, aber auch die anderen hätten gesagt, ja Moment, das war ja ein Fehlentscheid. Und wäre es mir dann besser gegangen oder nicht? Nein, mir wäre es schlechter gegangen. Also drum, es ist wichtig, dass man Entscheidungen trifft.
Ihr Buch, eins der beiden Bücher, was Sie geschrieben haben, heißt auch «Du bist die Entscheidung». Was bedeutet dieser Satz?
Dass es eben auch das ist, was ich meine jetzt vor mit dem Videoassistenten zum Beispiel. Nicht der Videoassistent muss entscheiden, nicht die Eltern müssen für dich entscheiden, nicht deine Frau muss für dich entscheiden oder dein Umfeld muss für dich entscheiden. Du musst überzeugt sein von dem, was du machst. Und das hat immer mit Kopf und mit Bauch zu tun. Und wenn das miteinander kommuniziert, wenn das stimmt, ja, dann ist das eigentlich immer das Beste. Nochmals, als Schiedsrichter, wenn ich das pfeifen würde, was von außen kommt, wenn der Druck von den Fans kommt, von den Spielern herkommt, ja, dann bin ich ja nicht mehr frei, dann sind das nicht mehr meine Entscheidungen. Nein, meine Entscheidungen. Ich entscheide, ja oder nein.
Gab es da eigentlich mal eine Entscheidung, die Ihnen als Schiedsrichter leid getan hat? Nicht, weil sie falsch war, weil sie vielleicht Konsequenzen hatte. Ich denke natürlich jetzt an die deutsche Nationalmannschaft 2002, Fußball-WM. Das war das Halbfinale, gelbe Karte für Michael Ballack. Und da hatte vorher schon eine gelbe Karte gesehen im Spiel davor. Das hatte zur Konsequenz, dass er tatsächlich dann nicht im Finale gegen Brasilien spielen konnte und hat aber in diesem Spiel, das war glaube ich gegen Südkorea, noch ein Tor geschossen, so mit Deutschland ins Finale geschossen. Das Finale ging dann aber verloren, wo er nicht dabei war.
Ja, natürlich leidet man da schon irgendwo mit den Spielern. Und ich hatte ja 7 Champions League Halbfinale durfte ich leiten und auch dieses Halbfinale an der Weltmeisterschaft durfte ich leiten. Und bei allen war immer wieder dasselbe. Ein Spieler, der vorher schon verwarnt war, wenn der nochmals eine gelbe Karte gekriegt hat, war er im Final gesperrt. Mhm. Und Ballack war ja nicht der Erste, der dann schlussendlich gesperrt war. Natürlich war es das WM-Final, das ist das Größte. Und natürlich tut mir das leid, dass er da gesperrt war. Aber es gibt keine Konsequenzen, oder? Du weißt als Schiedsrichter, der wird gesperrt sein mit dieser gelben Karte, aber du musst sie geben, weil es war, glaube ich, irgendwo in der 68. Spielminute. Gibst du sie nicht? Ja, du weißt nicht, wie sich das Spiel noch entwickelt. Und nochmals, es ist der gefährlichste Angriff der Koreaner gewesen. Es ist ein klar taktisches Foul gewesen. Die Koreaner hätten ziemlich sicher das 1-0 erzielt. Und jetzt gibst du diese gelbe Karte nicht. Ja, warum willst du noch eine gelbe Karte geben? Du verlierst deinen Weg und das wäre fatal gewesen. Und darum bereue ich diese Karte nicht. Und auch Michael Ballack hat nie hat er irgendwo gesagt, dass diese gelbe Karte falsch war. Und er hat sie immer akzeptiert. Er hat gesagt, ich musste dieses Foul machen. Ja, und es war richtig in diesem Moment.
Deutschlandfunk Kultur, der ehemalige Fußballschiedsrichter Urs Meier war heute Vormittag mein Gast. Wir haben uns über ein paar besondere Momente seiner Karriere unterhalten. In diesem Jahr, da stehen ja wieder 2 große Fußballereignisse an. Nächste Woche beginnt die EM der Fußballfrauen in England. Dann im November ist die Fußballweltmeisterschaft der Männer in Katar. Welchem Ereignis fiebern Sie mehr entgegen?
Ja, schon der Fußballweltmeisterschaft der Männer in Katar. Obwohl eben Frauenfußball, ich verfolge den Frauenfußball schon sehr, sehr lange, weil ich hatte mal eine Lebenspartnerin, die war die beste Schiedsrichterin der Welt. Das war die erste, die Männerspiele auch im UEFA-Bereich geleitet hat, die Nicole Pöttinger. Also eigentlich so die Vorgängerin von Bibiane Steinhaus, die ich auch sehr, sehr schätze. Und der Frauenfußball hat sich unglaublich toll entwickelt, aber trotzdem, der Männerfußball ist schon mein mein Metier.
Und Sie haben ja vorhin gesagt, wenn Sie zu Hause sitzen, dann wird es auch durchaus mal lauter, wenn Sie sich das angucken. Drücken Sie eigentlich nur der Schweizer Nationalmannschaft die Daumen oder sagen wir mal, wenn die ausscheidet, wer kommt dann als nächstes dran?
Ja, ganz grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir leben seit 12 Jahren in Spanien. Meine Tochter ist da aufgewachsen, die Kleine. Die ist natürlich total Spanien-Fan. Meine Frau ist auch total Spanien-Fan. Also da würde ich sogar sagen, Spanien gegen die Schweiz ist 2-1 gegen mich. Also die Spanier werden sicher noch unterstützt. Und dann sind es immer die Mannschaften, die einfach einen positiven Fußball spielen. Das können die Deutschen sein, das können die Engländer sein, das kann irgendjemand sein. Er muss einen positiven Fußball spielen.
Was heißt das positiv?
Positiv heißt einfach nach vorne spielen. Also in meiner Zeit zum Beispiel, da war AC Mailand war so eine Mannschaft, Arsenal mit dem Arsène Wenger, als er 1996 gekommen ist, mit Thierry Henry, hat einen sensationellen Fußball gespielt. Das sind so positive Mannschaften gewesen, die einfach nach vorne spielen, die mit Lust spielen, die auch fair spielen. Oder Liverpool zum Beispiel mit Jürgen Klopp oder Dortmund mit Jürgen Klopp. 2010 war es zum Beispiel die Mannschaft aus Uruguay, den ich den Titel dazumals gegönnt hätte. Also eben, aber das kann mal schauen, welche Mannschaft das Jahr ist. Ich hoffe natürlich, die Schweizer Nationalmannschaft wird es bis am Schluss sein.
Bis November ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt drücken wir dann erstmal nächste Woche dem deutschen Team, also ich zumindest dem deutschen Team bei der Europameisterschaft der Frauen die Daumen. Herr Mayer, möglicherweise den Schweizern oder die Schweizerin sind, glaube ich, auch dabei. Ne?
Ja, und die Schweizer Schiedsrichterin ist auch dabei und ich drücke ihr die Daumen, dass sie das Finale hat. Also wenn dann die Schweiz nicht im Finale steht, dann kann sie ja dann im Finale sein. Genau.
Urs Mayer, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Danke auch.